Herzlich willkommen zum Podcast der Zukunftspioniere. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stellen dir hier Menschen vor, die gemeinsam mit ihrem Team die Arbeitswelt verändern. Dabei gehen sie mutig neue Wege, die nicht selten auch mit einem Paradigmenwechsel verbunden sind.
Hallo Martin, hallo Ralf. Herzlich willkommen zu Teil 2 vom Podcast über den Weg der Arineo. Schön, dass es heute wieder geklappt hat.
Hallo Ralf. Schön, dass wir heute wieder zusammen sitzen können.
Hallo Ralf. Genau, ich bin auch schon ganz gespannt, wo die Reise heute hingeht.
Ja, das wird eine Reise werden, weil das letzte Mal hatten wir ja schon gehört, Martin hat es glaube ich erwähnt, Arineo, euer Firmenname, ist bereits zum Beginn als Kunstbegriff gedacht worden und da waren, ich meine, die letzten beiden Buchstaben stehen für das Akronym Employee Owned, also im Besitz der Mitarbeitenden. Und jetzt habt ihr ja vor einigen Tagen, meine ich so, dazu auch den ersten oder eine der ersten größeren Veröffentlichungen gemacht und gesagt, hey, wir sind diesen Weg jetzt oder gehen gerade diesen Weg. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, erstmal überhaupt zu hören, ja, was heißt denn das überhaupt so im Hintergrund? Wie ist es dazu gekommen?
Genau, wie ist es dazu gekommen? Ganz spannend. Employee Owned in Inhaberschaft der Mitarbeitenden. Das ist eine Idee, die schon viele von uns eine ganze Weile haben und ist tatsächlich entstanden aus persönlichen Erfahrungen aus unserer spezifischen Branche. Also das ist der Ansatz gewesen tatsächlich, denn wir haben selber beobachten dürfen und zum Teil auch erfahren, was mit einem IT-Dienstleister passieren kann, wenn ein Inhaber legalerweise Entscheidungen trifft, die möglicherweise nicht so förderlich sind. Also in unserer Rechtsordnung, das gilt ja, glaube ich, für die gesamte Europäische Union, haben ja die Inhaber von Unternehmen, egal welche Rechtsform sie haben, alle Möglichkeiten, mit ihrem Eigentum umzugehen. Das ist ja auch alles legal. Aber es gibt eben Entscheidungen, die sich negativ auswirken können für eine Organisation, können, nicht müssen. Und wir haben halt in der IT-Branche festgestellt, dass es so Standardentscheidungen gibt, die sich negativ auf die Organisation auswirken können. Und das sind zwei Punkte. Das eine ist eine Verkaufssituation von Unternehmen. Und das andere ist, wenn ein Inhaber interveniert und eine überbordende Renditeerwartung formuliert an die Geschäftsführung. Beides wirkt sich strukturell negativ aus auf eine Organisation, gerade im IT-Bereich. Und wir haben halt länger schon Diskussionen darüber geführt, wie man diese Risikokomponente, die quasi in der Struktur liegt, wie man die minimieren könnte. Und sind dann halt schnell darauf gekommen, dass wenn die Mitarbeitenden, die dann eventuell die negativen Auswirkungen der Grundentscheidung des Inhabers zu spüren bekommen, wenn die Mitarbeitende Inhaber sind, dann entscheiden die sowas nicht. Weil man entscheidet ja nichts, was einem eigentlich in der Arbeitswelt negativ, also soweit zur Theorie jedenfalls. Und da sind wir darauf gekommen zu sagen, das wäre eine Variante, um solche potenziellen Risiken für eine IT-Dienstleistungsorganisation abmildern zu können, nämlich einen Inhaber zu haben, der garantiert solche Entscheidungen nicht trifft, die für die Organisation riskant sind. Das war der Hintergrund. Damals haben wir das noch gar nicht Verantwortungseigentum genannt. Das hat sich erst später herausgestellt. Das ist ein Begriff, der gerade in der Bundesrepublik auf jeden Fall viel verwendet wird. Die jetzige Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag stehende Rechtsform für diese Form von gebundenem Vermögen zu finden. Tun sich ein bisschen schwer damit. Es gibt auch Verbände, die das nicht gut finden, muss man dazu sagen, aus verschiedensten Gründen. Aber das Stichwort Verantwortungseigentum ist natürlich eins, was in den letzten Jahren vor allen Dingen auch stärker in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Immer mehr, wer aufmerksam Zeitungen liest, wegen auch der Besonderheit gerade in unserem System. Also das war jedenfalls der Ansatz, sicherstellen, dass bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden, die sich negativ auf die Organisation auswirken können. Wir hatten dann tatsächlich sogar am Anfang überlegt, ob es ausreicht, eine Aktiengesellschaft zu haben, zum Beispiel, das wäre eine Variante, wo die Mitarbeitenden die Aktien bekommen und haben da dann aber schnell festgestellt, wenn Renditeerwartungen dann dahinter stecken würde, dann schmeißen wir uns selber raus. Also das ist dann auch nicht unbedingt sinnvoll, sondern es geht wirklich darum, durch Inhaberschaft der Mitarbeitenden sicherzustellen, kein Verkauf, kein hohes Interesse an Wertsteigerungen, jedenfalls für den Verkaufsprozess nicht und vor allen Dingen keine überbordenden Renditeerwartungen, indem man eben sicherstellt, dass der Inhaber gar keinen Anspruch hat auf Rendite und auf Gewinn. So kam das zustande und wir hatten am Anfang erst die Idee, naja, das machen wir einfach wie so ein Bundesliga-Club, ja, wie so ein typischer Bundesliga-Club, jedenfalls in der Bundesliga in Deutschland. Da gibt es einen Verein, der ist dafür da, für das Herz. Ja, das ist so die Vereinsfarben, ja, die Kultur und die Geschichte, wofür er steht. Und dann gibt es eben den Profifußball, der in der Regel mit irgendwelchen Rechtsformen hinterlegt ist. Meistens sind das so ausgelagerte GmbHs oder Aktiengesellschaften, wo die Vereine aber mal mehr, mal weniger Einfluss haben, aber eben nicht unmittelbar, sondern einfach nur darüber, wer denn dort die Geschicke leiten soll. Und denen gegenüber sind die auch rechenschaftspflichtig, Aber ich glaube, ein Vereinsmitglied von Borussia Dortmund oder wen auch immer man nennt, denen ist das völlig egal. Der will gar kein Geld dafür haben, dass er Vereinsmitglied ist. Der will nur, dass der Verein wächst und gedeiht im Sinne dessen, wofür der Verein auch stehen soll. Und das ist so die Kontrollfunktion. Und so haben wir uns das dann auch überlegt, dass wir sagten, wir machen was mit dem Verein. Und dieser Verein nimmt Einfluss darauf, wer ist der Akteur. Und diese Akteure, also Geschäftsführer oder was auch immer, sind dann auch rechenschaftspflichtig dafür, dass sie sagen, nee, wir sind immer noch am Menschen orientiert. Nein, wir machen keine überbordenden Gewinne. Nein, das machen wir auch nicht. Nee, wir bleiben auch dabei und wollen loyal sein, weil das die Prinzipien sind, für die wir da auch stehen wollen. Und das waren so die ersten Überlegungen, die Taten, ersten Überlegungen, wie wir das umsetzen können. Wie gesagt, die Kurzform nennt sich Verantwortungseigentum. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir kamen halt über Mitarbeitenden Eigentum, diese besondere Form von Verantwortungseigentum und darum eben auch Employee und.
Spannend. Bevor wir jetzt in die Details, weil die mich nämlich auch interessieren, wie ihr das jetzt konkret gemacht habt, mal einsteigen. Ihr habt, wenn ihr bereits zu Beginn gesagt habt, eigentlich wollen wir das eben auch erreichen als Firma, dann habt ihr das wahrscheinlich nicht nur im Firmennamen in irgendeiner Form mit verankert. Also ich vermute mal, dass es auch direkt in strategischen oder wie auch immer gelagerten Überlegungen dann reflektiert war, oder?
Als Areneo gegründet wurde, gab es zwei Grundpfeiler bei der Gründung. Das eine war, wir möchten eine neue Form der Zusammenarbeit schaffen. Das ist das, was wir kollegiale Organisation nennen. Und das zweite ist eben genau das Thema EOC. Das heißt, bei Gründung wurde das schon gesetzt und das haben wir sogar manifestiert oder vielmehr unsere Kolleginnen haben es manifestiert. Wir haben nämlich eine Initiative gehabt, die bei Start der Areneo sich mit der Frage beschäftigt hat, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit? Also man würde klassisch sagen, sie haben die Werte des Unternehmens definiert. Und diese Arbeitsgruppe hat tatsächlich auch extra dazu einen Wert aufgeschrieben. Der heißt nämlich selbstbestimmt und unabhängig. Und darin ist beschrieben, dass das Thema EOC eins unserer wichtigsten Ziele ist und wir als Unternehmen oder auch damit alle Mitarbeitenden unseren Beitrag leisten möchten, dass das stattfindet. Und das ist, glaube ich, eine starke Besonderheit, dass das so verankert ist in einem Unternehmen und eben nicht nur eine Initiative von einigen wenigen ist, sondern das ist ja einer der Grundpfeiler von Areneo.
Also wir konnten nicht starten mit einer hundertprozentigen Form des mitarbeitenden Eigentums, weil man natürlich gerade am Anfang auch Kapital braucht. Man muss ja die Entgelte bezahlen und die Umsätze, das muss man ja irgendwie auch sicherstellen. Das heißt, wir mussten auch erstmal investieren. Also alle Investoren, alle, die Geld reingelegt haben, haben sich verpflichtet, in einer bestimmten Zeit zu ermöglichen, dass es dann eben in die Hände der Mitarbeitenden kommt. Inklusive also die Satzungen der Gesellschaften sind so aufgebaut. Wenn jemand doch sagt, nee, will ich doch nicht, dann wird er enteignet gegen eine angemessene Entschädigung. Also keine Chance. Ne? Jeder musste sagen und unterschreiben, ich will das ermöglichen, darum investiere ich auch und lege auch Geld mit rein und mache das möglich. Und ich verpflichte mich eben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, alles dafür zu tun, dass sich das dann auch realisiert, nämlich dass das tatsächlich in das Eigentum der Mitarbeitenden übergeht. Also wir haben es auch von Anfang an strukturell festgelegt. Kommt man nicht raus.
Wie viele Investoren, also einfach nur von der Anzahl 54. von Menschen? Okay.
Also 54 Menschen haben am Anfang Geld reingelegt. Also im Nachhinein haben wir festgestellt, wir hätten auch noch mehr gemacht. Ne? Aber irgendwann müssen wir eben auch mal erstmal anfangen und sagen, okay, jetzt ist erstmal Schluss. Wir konnten es dann auch nicht mehr stark öffnen, weil wir es erstmal gesetzt hatten. Es waren 54 Leute, unterschiedlich hohe Beiträge. Die sind dann halt drin und damit konnten wir erstmal gut starten. Das kam auch noch mit dazu, dass wir mit Banken gesprochen haben am Anfang, ob sie uns unterstützen könnten, falls wir früh in der Phase sein sollten, dass wir vielleicht die Umsätze noch nicht hätten, also dass wir wirklich auch vielleicht einen Kredit mal benötigen in der Zwischenzeit. Und da war dann auch ein Punkt zu sagen, ja, also eure Ernsthaftigkeit sollte auch dokumentiert werden, indem Leute privat Geld dazu tun, damit es funktioniert. Und das war auch einer der Punkte, das haben wir halt auch gemacht und hinbekommen. Und Fun Fact, diesen Kreditrahmen brauchten wir minimal bisher in einem Monat und das ist auch schon sehr lange her.
Also die Ernsthaftigkeit, dass es mit einem gewissen Anteil von Mitarbeitern bereits zu Beginn mitgetragen wurde, heißt nichts anderes, hat sich auch auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich auch ausgezahlt.
Ja genau, das ist ja das Besondere. Also selbst die 54, die Martin genannt hat, sind alles Mitarbeitende der Areneo. Also es gibt keinen Risikokapitalgeber, es gibt keinen, der nur investiert hat, weil er Areneo gut findet, sondern das sind tatsächlich heute schon Mitarbeitende. Und genau das ist die Krux, die Martin wahrscheinlich auch vorhin ansprechen wollte. Der Begriff Verantwortungseigentum ist ziemlich breit. Also man kann auch heute schon genau genommen behaupten, das Unternehmen ist in den Händen der Mitarbeitenden, aber halt nicht allen. Und das ist genau der nächste Schritt, die nächste Phase, vor der wir jetzt stehen, mit dem festgesetzten Übergang der, ich nenne sie mal Kapitalgeber am Anfang, Mitarbeitende der Areneo, die privates Geld eingebracht haben, die 54, dass sie jetzt den Übergang für alle Mitarbeitenden ermöglichen. Das ist für uns quasi nochmal so ein Next Level. Ja, also da haben wir was, wo es weitergeht.
Ich glaube, das ist auch nicht unerheblich, was du gerade auch erwähnst, Ralf, dass im Kern eigentlich und von dem, wie du es erklärt hast, Martin, die Rahmenbedingungen bereits zu Beginn ein schon so mit waren, dass du A, nicht eben extern mit Geld investiert hast, eine Rendite wolltest, also du hast die direkten Auswirkungen im Kern selbst bemerkt, wenn du da irgendetwas an überbordenden Erwartungen mit reinbringen würdest und B, habt ihr direkt schon einen Rahmen geschaffen, der dann auch besagt, ja, Investition ist super, aber A, die wird irgendwann mal an alle mit übergehen. Es wird diesen Zeitpunkt X geben. Und falls du eben irgendwann mal merkst, dass du das nicht mehr mit möchtest und dann darfst du auch raus, aber du darfst nicht fremd in der Form verkaufen, spekulieren und so weiter. Und ich glaube, das ist schon nicht so ein ganz unerheblicher Faktor gegenüber, wo viele anderen Firmen wahrscheinlich auch mit starten, die so klassische Gesellschafterstrukturen mit haben, dann scheiden irgendwelche mit aus, dann hast du noch stille Teilhaber, dann treffen die sich und so weiter und haben mit dem operativen Geschäft ja eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Und bei 54 Mitarbeitenden, gerade am Anfang, ist das natürlich schon eine substanzielle Anzahl. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ihr habt wahrscheinlich erstmal klar operativ überhaupt erstmal Fokus auf Aufbau Geschäft gelegt. Wann war denn so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt gehen wir das Thema wirklich mit an? Oder ist es eigentlich schon permanent im Background mitgelaufen?
Das ist im Background immer mitgelaufen. Wir hatten in den Gründungsdokumenten eine Zielsetzung, dass wir nach 10 Jahren zu 100% den Mitarbeitenden gehören. Und nach 5 Jahren mehrheitlich, also 50 plus, also immer. Und das war die ganze Zeit auch schon klar. Und da haben wir uns auch angeguckt, weil die Voraussetzung ist, dass wir eben auch wirtschaftlich stabil sind. Man darf nicht vergessen, wir verstehen uns ganz klar als ganz gewöhnliches, gewinnorientiertes Wettbewerbsunternehmen. Also wir müssen mit dem, was wir tun, wir sind nicht Non-Profit, ja, wir sind klassisch Profit und müssen das auch sein. Nur um das umsetzen zu können, braucht man auch eine gewisse wirtschaftliche Stabilität. Wir haben halt in der Perspektive gedacht, dass nach 10 Jahren müssten wir es erreichen, sonst können wir es eh lassen. Und mit dem Zwischenschritt nach 5 haben aber dadurch, dass wir es immer im Fokus hatten, festgestellt, dass wir wirtschaftlich so schnell so stark waren, dass wir eigentlich nach 5 Jahren schon sagen konnten, wir ziehen das vor und machen nach 5 Jahren den Switch auf 100%. Also wir hatten es war die ganze Zeit auch immer im Hintergrund und im Fokus und sonst wäre es auch nicht gegangen. Und da ist auch vor allen Dingen Marco Weinrich, unser Kollege, ganz stark involviert, beziehungsweise treibt das auch und hat das immer auch im Blick gehabt und der hat auch dafür gesorgt, dass das nicht ziemlich aufwendig. Also das sprengt hier fast den Rahmen. Und jetzt eine Struktur zu finden, in der das auch geht, da spielen noch Sachen eine Rolle, also für diejenigen, die sowas interessiert. Da können dann die Finanzämter und bei jeder Transaktion von Eigentum unterstellen die immer, ja, dann muss da irgendwie Steuern für fließen und beweist uns mal, dass es hier nicht der Fall ist und da gibt es wenige Möglichkeiten, was wirklich eigentlich Unsinn ist. Ne? Also ich mache ja mit dem Vermögen nicht weiter, als dass das keinem mehr gehört. Beziehungsweise das, was man mit Vermögen normalerweise machen kann, das ist gerade nicht, also warum man Steuern dafür zahlt, dass das gerade nicht stattfinden soll. Das ist eine Krux, die wir hatten, aber es war die ganze Zeit da und es war auch die ganze Zeit so und relativ schnell, ich glaube vor 1,5 Jahren haben wir dann gesagt, okay, wir switchen und machen das nach 5 Jahren zu 100%. Kam, glaube ich, ganz gut an, wenn ich mich recht entsinne, waren bei einer Firmenparty, da konnten wir es dann verkünden. Haben also alle Gesellschafter zusammengerufen und so und so und alle haben gesagt, ja klar, machen wir jetzt, ne? Weil nach den Gründungsverträgen war es ja anders vorgesehen. Aber haben alle sofort gesagt, ja klar, deswegen haben wir es ja gemacht.
Und jetzt konkret, die ursprünglichen Gesellschafter haben letztlich damit ja auch das, ja, die Kapitalbasis in die Areneo reingegeben und mit dem Switch zu 100% Übergabe an die Mitarbeitenden bedeutet das, dass die alte Beteiligungsstruktur in der Form aufgelöst und durch eine komplett neue ersetzt wurde oder hat die sich einfach stückweise irgendwie verändert? Also habt ihr zum Beispiel ein neues Organ irgendwie geschaffen, rechtliches Gefäß, wo dann darüber eben auch das abgebildet wird und vor allem ist dann auch eine finanzielle Beteiligung auf Seiten der Mitarbeitenden überhaupt noch das Thema mit gewesen oder ist mir im Kern eigentlich Eigentümer, Eigentümerin in dem Moment, in dem ich in die Areneo als Mitarbeiter eintrete?
Ja, also zum ersten Teil, wir haben dann, und das war wirklich sehr mühsam und ich kann nur sagen, wirklich auf Marco, falls du zuhörst, ne, also unfassbar. Es gab so ein paar Schwierigkeiten. Also die Grundidee, dass wir machen so einen Verein und der Verein hat dann eine Gesellschaft und diese Gesellschaft übernimmt und so diese. Das funktionierte nicht so einfach. Wir mussten dann doch, wir haben ja auch Beratung dabei, also externe Berater. Die haben uns dann schon gesagt, Leute, so einfach ist das nicht, da fallen sonst Schenkungssteuern an und ähnliches. Das war das eine. Das andere war, es gibt ja doch zumindest einen fiktiven Wertzuwachs und so, wie auch immer. Wir mussten dann switchen auf ein Stiftungsmodell. Das heißt, wir haben jetzt eine Konstruktion, es ist eine Konstruktion entstanden, wir haben einen Verein. Und dieser Verein stiftet, sorgt dafür, dass es eine Stiftung gibt und ist auch in bestimmter Hinsicht über komplexe Mechanismen in der Kontrolle, die wir uns wünschen, vom Mitarbeitereigentum der Mitarbeitenden. Also es ist nicht so einfach. Und ich weiß, dass all diejenigen, die sich mit sowas schon mal befasst haben oder vielleicht selber in Verantwortungseigentum ihre Firma übergeben wollen, weil Nachfolger fehlen oder wie auch immer, die wissen das. Die wissen alle, wovon ich gerade gesprochen habe. Es ist nicht so ohne. Also da mussten wir doch schon ein bisschen was drehen. Und von der Frage, wer gehört eigentlich mit dazu? Es ist kein Automatismus. Ne? Also jeder Mitarbeitende, jeder Neue kann Vereinsmitglied werden, muss nicht, kann. Und wir werden jetzt nicht überbordende Mitgliedschaftsbeiträge nehmen oder sowas. Das ist allenfalls symbolische Werte, also nicht wirklich hoch, weil es darum ja nicht geht. Wir gehen ja nicht zu investieren. Man muss aber Mitarbeitender sein oder Mitarbeitende sein bei uns, um Vereinsmitglied sein zu können. Und wenn man ausscheidet, dann ist man auch automatisch nicht mehr Mitglied in diesem Verein. Macht ja auch Sinn. Also wenn man zwar noch für Rentner, also bestimmte Sachen, wo wir sagen, ihr könnt nur mit dabei sein, aber nicht mehr stimmberechtigt. Und dann haben wir eben für die Handlungsfähigkeit des Vereins, haben wir eben da auch eine Struktur, eine übliche Struktur genommen mit Präsidium und Vorstand und so. Und haben auch für die Kontrolle tatsächlich einen gewillkürten Aufsichtsrat geschaffen für die operative Gesellschaft, über den dann auch Einfluss genommen werden kann vom Verein.
Also ich meine, das muss man ja wirklich wollen.
In Kurzform. Das muss man wirklich also,
ja. Ich habe mich vor einigen Jahren selbst schon hier in der Schweiz damit beschäftigt und genau die steuerlichen Aspekte eigentlich auch dort als eine der Hauptherausforderungen gesehen. Wir haben hier so eine Gesellschaft, die ist vom Inhaber in Form von der Nachfolgeplanung an die Mitarbeitenden übergeben worden. Und das war auch aus Finanzamtssicht eine wirkliche Hölle. Also das ist machbar, klar. Aber es kostet extrem viel Zeit, Energie, Kreativität und Geld. Also da muss man wirklich wollen.
Geld auch, ja. Geld auch. Denn man, da kommt man ohne externe Beratung tatsächlich nicht zurecht. Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon Kontakt mit Menschen, die das auch für sich schon entschieden und zum Teil auch umgesetzt haben, die dann auch über solche Perioden von 3 bis 4 Jahren und das ist wirklich nicht so einfach, leider. Und es gibt auch leider zumindest in Deutschland Gegenwehr gegen eine solche Rechtsform. Man könnte das vereinfachen, indem man, wie gesagt, was die derzeitige Koalition ja vorhat, eigentlich eine solche Rechtsform zu schaffen, damit das einfacher geht. Gibt es aber auch starke Widerstände. Ich will jetzt gar nicht überlegen, warum. Ja, ich habe da so meine Vorstellungen. Aber wenn man schaut, wer dagegen was hat, manchmal denke ich, naja, das sind so Leute, die Angst vor dieser Rechtsform haben, weil sie am Arbeitsmarkt möglicherweise attraktiver ist als die bisherige. Es werden andere Argumente vorgeschoben. Wie auch immer. Es macht es halt dadurch kompliziert. Ja, das ist so. Und aufwendig.
Ja, eben, aufwendig in jedem Fall. Was mich jetzt vor allem dabei interessiert, was ist denn, wenn ich jetzt Mitglied in dem Verein bin, was habe ich denn da konkret für Rechte, Pflichten, Möglichkeiten? Also ich kann ja entscheiden, ich bin Mitglied oder nicht Mitglied, aber was macht es einen Unterschied, wenn man mal so möchte, wenn ich Mitglied im Verein dann bin?
Als Vereinsmitglied bestimme ich mit, welche Akteure diese Kontrolle des Vereins, des Inhabers ausüben. Das ist der Hauptpunkt. Ich kann selber natürlich auch als Vereinsmitglied in diese Kontrollgremien mit rein, mich reinwählen lassen und darüber Einfluss nehmen. Ich kann natürlich auch überlegen und sagen, es ist mir alles völlig egal. Ne? Aber das ist der Hauptpunkt. Also als Vereinsmitglied ist man tatsächlich in der Lage, mitzubestimmen und mitzugestalten, wer überhaupt in die Kontrollgremien soll. Und der Verein hat für fast alle Fragen, die auch von den Gremien entschieden werden des Vereins, die Möglichkeit, das zu kassieren, falls jemand freidreht, durchdreht. Also wir haben verschiedene Mechanismen von so Balance of Power, wie wir das nennen, eingerichtet. Und am Ende ist es immer der gesamte Verein, der am Ende immer auch übersteuern kann und sagen kann, das ist eine Entscheidung, die verändern wir jetzt gemeinsam, weil sie nicht passt. Also das ist die Möglichkeit, die man als Vereinsmitglied hat. Also grundlegend mitzuentscheiden, wer soll die Kontrollgremien besetzen und da aktiv werden oder sich selber eben wählen lassen. Und natürlich immer auch dabei sein und mitbestimmen können, wenn es sicherzustellen, dass eben kein Unsinn passiert. Denn wir haben auch eine starke Klarheit geschrieben, in welche Richtung das gehen soll und in welche nicht. Ne, auch hier haben wir wieder ganz viel aufgebaut, dass man nicht einfach mal eben sagen kann, eine einfache Mehrheit sagt, oh, wir machen jetzt doch Kapitalismus oder so. Geht nicht. Ne? Aber für das, was wir uns vorgenommen haben, das haben wir auch festgeschrieben. Und gegen das müssen sich auch die Vereinsgremien messen lassen und die handelnden Geschäftsführer dann auch der operativen Gesellschaften sowieso. Und da gibt es als Vereinsmitglied die Möglichkeit, auch aktiv zu werden und mitzuentscheiden. Und wenn man es nicht ist, dann eben nicht.
Gab es irgendwie jetzt von den bestehenden Mitarbeitenden Menschen, die gesagt haben, nee, ich schaue mir das erstmal von außen an?
Wir sind noch nicht so weit.
Okay.
Ja. Also wir sind jetzt in der Übergangsphase, weil wir jetzt diese ganzen Organisationsformen, über die müssen wir erstmal ins Leben rufen. Also wir brauchen eine Gesellschaft und so. Wir haben jetzt den Verein erstmal gegründet. Ne? Aber im Moment ist das ja noch nicht so in der Phase, dass der Verein jetzt schon formell auch in der Inhaberschaft ist. Das muss jetzt erst passieren. Dafür brauchen wir den Verein aber schon, damit wir eine Rechts Träger haben, der eine Gesellschaft gründen kann, der die dann übernimmt. Und um eine Stiftung stiften zu können, muss man den Verein halt auch schon haben. Also wir sind in so einer Übergangsphase. Wir haben jetzt aber schon sehr viele Mitgliedsanträge, weil wir gesagt haben, man kann jetzt schon sagen, ich will Mitglied werden, weil wir mit der logischen Sekunde, sobald die Transaktion erfolgt ist, ist man dann Mitglied. Ja, also wenn man jetzt einen Antrag stellt, ich möchte dann Mitglied sein, ist man dann Mitglied. Ich kenne gerade nicht den Status, wie viele Leute, aber es haben schon etliche ihre Mitgliedsanträge auch bestellt.
Zwei Sachen. Das eine ist Verantwortungseigentum. Ihr habt schon erwähnt, es wird ja gerade in Deutschland auch immer stärker mit geprägt. Ich glaube, da ist unter anderem, ich hatte vor kurzem Achim Hensen hier in der Schweiz bei der Genossenschaft der Genossenschaften, auch spannendes Konstrukt, wo er mal darüber gesprochen hat, wo ich aber auch wie gemerkt habe, genau das, was ihr eigentlich mit tut, ist für mich ja wirklich die Stärke von Verantwortungseigentum. Weil die Beispiele, die ja gerne genannt werden, ist zum Beispiel so Bosch GmbH oder wie, ja, wo man sagt, ja, okay, aber im Inneren gefühlt ist für viele Bosch eigentlich ein Arbeitgeber, der sehr ähnlich in vielerlei Aspekten mithandelt, in den einen Bereichen vielleicht klassisch hierarchisch, in den anderen weniger. Aber ich glaube, die eigentliche Stärke entsteht ja genau dadurch, dass diese Verbindung von Employee-owned mit dem rechtlichen Konstrukt Verantwortungseigentum wirklich verbunden mit wird und dadurch auch sowohl die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, als auch die, die Inhaberschaft dann stellen, beide die identischen mit sind und dass es nicht zwei verschiedene Personengruppen mit sind. Insofern überlege ich gerade schon die ganze Zeit, ob es nicht sogar spannend wäre, dort vielleicht eine Ergänzung mit hinzuzufügen bei dem Wort Verantwortungseigentum, dass wirklich deutlich wird, hey, es ist nicht nur rechtlich Verantwortungseigentum für die, die es kennen, sondern es ist im Kern eigentlich die Essenz davon. Das ist nur so ein spontaner Gedanke mit dazu.
Wir nehmen ja den Begriff Verantwortungseigentum, um das zu beschreiben, was wir meinen mit Employee-Owned, weil der Begriff bekannter ist. Ja, also Employee-Owned könnte theoretisch ja auch heißen und den Gewinn ziehen dann die Mitarbeitenden als Inhaber ab oder so. Ne? Also deswegen, das ist so die Ergänzung, um das zu beschreiben. Aber ich gebe dir recht, wir haben ja auch schon mal über kollegiale Organisation gesprochen. Und ich sage es mal so, theoretisch könnten wir auch eine andere Idee haben von, wie wir uns in der operativen Gesellschaft organisieren und trotzdem Employee-Owned machen, das ginge. Ja, das wäre denkbar. Aber natürlich ist das hier organisch so verwoben und verwachsen, dass das auch tatsächlich was ist, was wir glauben, was uns am Ende dann auch wirklich unterscheidet und auch ausmacht von anderen Modellen. Ja, also dass wir hier wirklich so eine einheitliche Idee haben, sowohl was die Inhaberschaft angeht, was wir mit Gewinnen machen wollen, die wir erzielen, wie wir zusammenarbeiten sollen, das ist so eine einheitliche Idee dadurch. Und ich glaube, das macht uns dann schon auch zu was Besonderem, würde ich schon so sehen. Und übrigens das Schöne, um das mal zu sagen, es gibt nämlich Leute, ich weiß nicht, ob du solche schon kennengelernt hast, die so eine Form von Kapitalismuskritik oder Sozialromantik haben und die auch aus solchen Gründen solche Formen auch gerne für sich wählen. Das Schöne ist eigentlich, dass diejenigen, für die das gilt, die sind bei uns auch immer noch richtig. Und diejenigen, die sagen, das ist eigentlich Teufelszeug, denen können wir sagen, ja, aber wir sind wirtschaftlich dadurch erfolgreicher. Es gibt wenig Verlierer bei dem, was wir uns überlegt haben. Und man kann das aus verschiedensten Gründen gut finden. Aber um das klar zu sagen, unser Ansatz war tatsächlich ein sehr betriebswirtschaftlicher Ansatz, weil wir einfach in unserer Branche ist es extrem wichtig, dass wir als Kollegen zusammenbleiben wollen, weil wir dann auch gegenüber unseren Kunden diese Stabilität ausstrahlen können. Wir sind ja lange Projekte, mit denen wir zum Teil arbeiten. IT-Einführung, wer das schon mal mitbekommen hat, ist ja zum Teil 2-3 Jahre, bis man dann irgendwas scharf schaltet und auch danach geht's weiter. Und unsere Kunden legen oft Wert darauf, dass es die gleichen Akteure sind, weil die kennen dann das System, die kennen die Prozesse und da wissen die auch, was sie haben. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir als Kollegen zusammenbleiben wollen. Ja, ganz wichtige Komponente. Und wenn ich einen Inhaber habe, der nicht Wert darauf legt, jetzt die Braut hübsch zu machen, um es zu verkaufen, sondern einen habe, der sagt, nee, wichtig ist, dass wir für uns miteinander Strukturen schaffen und Ideen schaffen, dass wir alle zusammen bleiben wollen, dann ist eben auch hier die betriebswirtschaftliche Komponente, glaube ich, ziemlich klar. Denn gerade in der IT verlassen die Leute mitunter ihren Arbeitgeber, weil sie dann feststellen, okay, da kommt irgendeine Entscheidung von woher auch immer und auf einmal fängt an, die Kultur sich zu verändern. Auf einmal gibt es Sachen nicht mehr, die es früher wie selbstverständlich gab und auf einmal muss ich irgendwie 110% meiner Arbeitszeit für Kunden arbeiten und nicht mehr 80 und kennt man alles. Dann fangen die Leute an, wegzugehen und das ist negativ für das Unternehmen. Und das war für uns ja der Ansatz, ne, zu sagen, okay, in unserer Branche ist es sinnvoll, wenn wir sicherstellen, schon strukturell, dass es das nicht gibt.
Um die Besonderheit einfach nochmal vielleicht deutlich zu machen, wer hier zuhört, ihr habt eigentlich die drei Komponenten mit drin, oder? Ihr habt auf der operativen Führungsebene das Modell gewählt, das sowohl Ausführung als auch die Entscheidung, wohin es geht, was gemacht wird, wie es gemacht wird, von den gleichen Menschen mal grob gesagt, getroffen werden. Ich habe Einfluss darauf, also operativ im System. Dann habe ich zusätzlich jetzt den Schritt, dass ich Employee-owned bin, also dass die Mitarbeitenden, die im Unternehmen arbeiten, auch das Unternehmen besitzen. Und den dritten Schritt, dass ich noch ein Konstrukt außen herum gebaut habe, das mir letztlich die Sicherheit auch gibt, dass das so bleibt im Sinne von Verantwortungseigentum oder wie auch immer. Und ich glaube, das sind schon so drei Dinge, wo ich jetzt in der Gesamtheit für mich momentan auch als die, naja, nennen wir es mal, nicht ideal, aber in dem Kontext so als die wirkstärkste Zusammenführung von unterschiedlichen Denkmodellen mitsehe. Also daher auch so die Idee, um das vom Begriff her noch deutlicher hervorzuheben. Das ist jetzt nur eine Inspiration für euch.
Aber es sind genau die, ich meine, das hat sich alles entwickelt, ne? Weil über Jahre und gemeinsame Erfahrung, ich meine, es gibt es seit 4,5 Jahren als Arineo, aber wenn man die Jahre zusammenzählt der Akteure, die in der Arineo arbeiten, dann sind ja unfassbar viel Erfahrungen für die IT-Branche, so würde ich es mal sagen. Und genau solche Fragen, wie wir über sich veränderte Rahmenbedingungen, die eben Auswirkungen haben müssen, meines Erachtens, auf die innere Organisation, egal ob jetzt klassisch Inhaber oder nicht, spielt gar keine Rolle. Stichwort Agilität, Variabilität, all diese Dinge. Dann Arbeitsmarktanforderungen von Akteuren, die man auch sicherstellen muss. Das haben wir eh. Ne? Also diese Dinge haben wir eh und die beobachten wir ja auch schon lange und haben ganz viel Erfahrung damit gesammelt. Das ist ja auch ein Glück. Also das ist ja nicht einfach so mal eben am Reißbrett entstanden, sondern es ist ganz viele Iterationen gab da und ganz viele Überlegungen. Und selbst als noch entschieden wurde, was wir da tun, also wie wir uns zum Beispiel organisieren, haben wir auch festgestellt, oh, jetzt kommt es dazu, die Überschriften, also die Kapitel unter den Überschriften zu füllen. Und das sind auch Prozesse, die zum Teil noch laufen. Ne? Also
ja, es sind Iterationen. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz Ihnen, das ist meine zweite Frage von vorher noch gewesen, die mir in den Kopf gegeistert ist. Ihr habt jetzt 54 Mitarbeitenden am Anfang gehabt, wo die Eigentümerschaft in der Form von diesen jetzt aufgelöst wird. Passiert das tatsächlich durch Cash-out oder ist, weil das kann man vorstellen, dass das, wir reden wahrscheinlich nicht von irgendwie 10.000 Euro Gesamtsumme, vermute ich mal, sondern ein bisschen mehr, was natürlich, das muss man irgendwo liquiditätsmäßig erstmal mit haben. Oder habt ihr letztlich eben geschaut, dass ihr an der Stelle eher, weil es ja eh die Mitarbeitenden mit sind, und sagen, okay, für euch verändert sich in dem Moment ja eh erstmal nicht direkt was. Wir machen das gestaffelt, wir machen das über andere Mechanismen oder wie auch immer.
Also es kann und wird kein Cashout geben zum 1. Januar, sondern es ist eine Staffelung, wo wir einfach schauen, je nach Leistungsfähigkeit der Organisation muss man sehen, wie sich das dann hinterher darstellt, wie dann tatsächlich auch das Geld auch zurückfließt. Ja, das haben wir auch schon geklärt und auch besprochen. Ich glaube, so rechtstechnisch und formell geht es dann um Darlehen. Ja, so, es wird ja mit Darlehen gearbeitet, aber es geht immer darum, natürlich zu schauen, wie leistungsfähig und wirtschaftlich ist jetzt herstellbar, dass man sagt, okay, jetzt fließt mal was, ja, wie auch immer. Weil wir immer darauf achten wollen, dass wir müssen, dass wir handlungsfähig bleiben und uns auch selbst das, was wir uns versprochen haben, einhalten können. Also ein Teil, den wir auch haben, ist, die Idee ist ja, wenn das Geld nicht abfließt zu einem Inhaber, wo man dann von dessen Willen abhängig ist, ob was vielleicht doch nochmal wieder zurückfließen lässt oder doch nicht haben will. Wir wollen ja unsere Überschüsse auch verwenden, um resilient zu sein in schwierigeren Zeiten. Dass wir einfach genügend Kapital aufbauen können, um auch in schwierigen Zeiten mit Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, also wo sonst die betriebswirtschaftlichen Logiken vielleicht sagen, dann muss diesen Bereich schließen. Ja, und die Leute raus, ist eben so, sonst gefährdest du das Ganze. Dass wir da eben auch in der Lage sein können, als Organisation loyal zu sein zu den Mitarbeitenden und zu sagen, nee, wir lassen es zusammen entwickeln, wo die Reise für euch hingehen kann, wenn es jetzt eben nun mal so ist. Also Technologiewechsel ähnlich, das passiert ja bei uns in der Branche durchaus. Und das steht immer im Vordergrund. Ja, das steht immer im Vordergrund. Das wollen wir immer sicherstellen, weil das ist ein Teil der gemeinsamen Kultur. Also Eigenständigkeit, Eigenverantwortung, Bezug zur Organisation bedeutet auch Organisation, Bezug zum Einzelnen oder zu Gruppen oder zu Teams. Und vielleicht auch in einer anderen Art und Weise als andere Organisationen, aus ähnlichen Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Weil dadurch entsteht Bindung, dadurch entsteht auch Commitment zueinander, füreinander, miteinander, wenn wir uns da ernst nehmen. Und wenn wir jetzt aufgrund der Transaktion einen Cashout machen, der dazu führt, dass wir uns das nicht leisten können, das wollen wir nicht. Und deswegen sagen wir gucken uns das an. Ja, und wir haben alle Zeit. Ja, und dann schauen wir eben, ob es tatsächlich geht oder nicht und wann es geht und wann nicht. Bis es dann am Ende irgendwann mal soweit ist, dass es dann ganz abgeschlossen ist. Aber formal ist es dann eben schon in der umgesetzt mit 1. Januar 2024.
Eben genau. Also es hätte mich auch wirklich überrascht, ehrlicherweise, weil, kann mir vorstellen, also ich kenne keine Organisation, die das mal so locker gemacht hat und gesagt hat, ja so, jetzt alle mal hier Geld mit raus. Eher ungewöhnlich. Was mich jetzt gerade in dem Kontext natürlich interessiert, habt ihr im Kern gesagt, das formale Darlehen oder wie es dann auch letztlich technisch mit regelt, die Höhe ist eigentlich der nominale Einzahlungswert?
Es sind Transaktionen, wo die Finanzämter hingucken werden. Das heißt, es ist leider so, dass wir hier nicht die Freiheit haben, den Preis einfach so zu bestimmen. Leider nicht, sondern es muss ein Preis sein, der in irgendeiner Art und Weise, wo auch ein Finanzamt sagt, nee, das ist nicht einfach nur so, das ist wirklich realistischer.
Also Ertragswertrechnung oder wie auch immer, wo man dann irgendwelche
Modelle... Wie auch immer die das machen, ja, genau, das muss man sich angucken, ne, aber das schon, da sind wir auch gebunden. Da können wir nicht einfach sagen, so hier komm, nimm, ne? Und das geht nicht.
Es geht halt meiner Erfahrung nach bei den Ämtern, bei der staatlichen Betrachtungsweise immer darum, wenn ich in irgendeine Transaktion mache, möchte ich damit Gewinn mitmachen. Und das ist eben in eurem Kontext, so wie ihr das bereits zu Beginn mit definiert habt, nicht die Absicht gewesen. Und da ist natürlich unterschiedliche Intentionen mit dabei, die zu balancieren.
Wie gesagt, das ist ja auch eine der Problematiken, warum das Verantwortungseigentum als Rechtsform geschaffen werden soll, damit man hier auch in die Klarheit kommt, wann ist überhaupt ein steuerbarer Vorgang dann? Also wann muss man überhaupt Steuern bezahlen, für was auch immer? Ja, und wenn man das natürlich direkt bei der Transaktion in eine wie auch immer gerade Rechtsform macht, dann wird das unattraktiv und dann wird das auch schwieriger. Und wenn man das aber so macht, dass man in Wahrheit danach guckt, wann tritt denn überhaupt der Fall ein, weswegen man das besteuert und es daran knüpft, ja, dann ist das natürlich leichter. Und wir hatten es vorhin schon besprochen, dass gerade diese Rahmenbedingungen es sehr schwer machen, die aktuellen jedenfalls in Deutschland, dass ein Inhaber was in Verantwortungseigentum bringt. Ja, das ist an der Stelle eben auch schon ein wirkliches Problem, eine der Schwierigkeiten.
Der Wille und leider hohe Hürden.
Ja, das ist halt der Nachteil des Pionierwesens.
Auf der anderen Seite, man kann uns dann auch mal fragen, falls es noch Leute gibt, die sich über sowas Gedanken machen, wir finden das nicht schlimm. Weil wir mögen das auch als Idee und als Modell. Da sind wir mit Sicherheit in der Lage, an der einen oder anderen Stelle unsere Erfahrungen zu teilen.
Da kommen wir gleich
noch dazu. Denn da sind einige gemacht worden.
Das glaube ich. Nein, also das ist ja eh immer so in Richtung Abschluss. Bevor ich da hingehe, eine Frage habe ich noch. Also ich habe eigentlich ganz viele. Aber wir belassen es mal bei der einen Frage. Das Konstrukt, wie ihr das jetzt mitgebaut habt, ist es nach wie vor darauf ausgelegt, dass es irgendwelche Renditeausschüttungen an wen auch immer dann geben würde? Oder ist eigentlich mit diesem Konstrukt ganz klar, dass der Gewinn an sich im Unternehmen verbleibt und nicht mehr in irgendeiner Art und Weise zur Ausschüttung gelangt?
Letzteres, genau letzteres. Also Gewinn verbleibt im Unternehmen. Wir haben sogar eine Regel geschaffen, die sagt, also wir machen das ja, um eben resilient zu sein und resilient zu bleiben oder auch um Investitionen machen zu können. Wenn es mal zu gut sein sollte, wenn mal zu viel Gewinn droht, dann würden wir die Mitarbeitenden als Mitarbeitende mit einer Prämie beglücken. Das hatten wir auch schon einmal gemacht, weil wir haben dann für uns einen Renditewert, wo wir sagen, also wenn wir den erreichen, dann sind wir safe, dann laufen wir gut, dann können wir Rücklagen bilden, dann können wir all das tun, was wir uns vorstellen. Wenn es zu viel wird, dann kriegen es die Leute, die es erwirtschaftet haben, also wir alle zusammen und das dann eben auch einfach auf den Kopf verteilt, also in absolut, ne, so. Aber es geht nichts zum Inhaber. Was wir tun werden, ist, wir werden so Sitzungen oder wie auch immer, ja, die dann auch nötig werden oder so, da werden wir dann schon Richtung Inhaber das Geld fließen lassen, damit das geht, wenn man mal, was weiß ich, einen Raum anmieten muss oder so, solche Sachen. Man hat ja ein paar Kosten dann schon. Das wird die Arena übernehmen, aber eben kein Gewinn, keine Gewinnausschüttung, sondern Erfolgsbeteiligung, wie beschrieben. Und ansonsten bleibt das Geld im Unternehmen und wird verwendet für das Unternehmen, für seine Kultur, für sein Fortkommen, für seine Weiterentwicklung.
Also sprich, die Entscheidung, was mit dem Geld passiert, die geht schon gar nicht in den Verein mit rein, sondern Richtig. Der Verein stellt wirklich nur den Rahmen, dass das Ganze innerhalb der Areneo in den gesetzten Rahmenbedingungen erfolgt. Das hört sich sehr, sehr rund an. Und jetzt zum Abschluss, was natürlich immer wieder so interessant mit ist, ihr schaut jetzt wirklich auf eine durchaus spannende Reise zurück, die noch nicht zu Ende mit ist. Aber ihr habt es vorhin schon mit angedeutet, gerade andere werden sich vielleicht auf den Weg machen. Wenn ihr jetzt jemand hättet, der würde euch anfragen, der hätte vielleicht nicht das Glück oder diese Ausrichtung, dass er oder sie sich direkt von vornherein die Firma so mit auch aufgebaut hätte, dass klar ist, okay, ich möchte dahin mitgehen. Also ich habe so klassische GmbH, AG, wie auch immer, wo ich dann so ein paar wenige Aktionäre oder entsprechende Beteiligte mit habe. Was würdet ihr den Menschen mit auf den Weg geben, wie am besten auch dort beginnen, wenn ich den Weg gehen sollte, den ihr am Ende jetzt auch gegangen seid? Wo wirklich beginnen? Wo kann ich Weichen vielleicht auch frühzeitig stellen, dass ich später mir das Leben ein bisschen einfacher mache?
Ein Rat kann ich schon mal geben. Nicht zu früh auf eine Rechtsform festlegen, die scheinbar funktioniert. Sondern wirklich sich genau beraten lassen, in welche Richtung das gehen soll. Wir haben das Thema Genossenschaft. Ne? Das kennen wir auch als Rechtsform. Ne? Das ist irgendwie erstmal auf den ersten Blick auch was, wo man sagen kann, kann man auch nehmen, aber nur auf den ersten Blick. Auch da sind bestimmte Schwierigkeiten verbunden. Also wenn man so startet, okay, ne? aber wenn man dann die Genossenschaft wählt, um bestimmte Formen von Mitarbeiterbeteiligung zu wählen, da sollte man wirklich genauer gucken. Also das ist so mal ein Tipp, den ich geben kann. Da muss man einfach sehr genau gucken. Ja, aber wie man anfängt, man kann eigentlich nur anfangen, in die entsprechenden Netzwerke zu schauen. Man findet sie mit entsprechenden Googleleien. Man findet auch Akteure, die man ansprechen kann vom Start her, also Start her, nicht vom Start. Das kann ich nur pauschal sagen für jeden Einzelnen. Also erstmal sich informieren und es gibt mittlerweile genügend Leute, die gucken. Und wir drücken uns mal die Daumen für die Bundesrepublik. Vielleicht schafft es ja die Ampel in dieser Legislaturperiode doch noch Rechtsform zu finden, wenn er dann weiter
geht. Die dann auch für euch passen würde.
Ja klar, die dann auch passen würde. Das muss natürlich klar. Ja gut, aber wenn ich so eine Rechtsform habe und ich setze dann Inhaber drauf, die Mitarbeitenden, ich glaube, das ich kenne jetzt nicht die Details der Entwürfe, aber das geht dann schon. Das ist dann aber einfacher. Man muss dann nicht mehr auf Stiftungen ausweichen oder wie auch immer, sondern kann es dann direkt und einfacher machen.
Also ich habe jetzt einige Sachen gehört. Ich versuche nochmal so ein paar Dinge zusammenzufassen. Ihr habt vorhin schon gesagt, okay, also man muss es mal grundlegend wollen, oder? Also es ist nicht einfach so, ich mache das mal, sondern das ist ein Prozess. Es sind individuelle Lösungen. Abhängig vom eigenen Geschäft, von der Rechtsform, von den Märkten, auch von der Intention, möchte ich Verantwortungseigentum mit oder ohne Employee und Anteil. Man kann ja beides mitgestalten. Und dann darüber natürlich hinaus, wahrscheinlich wird das ohne externe Beratung in steuerlichen Aspekten, vor allem von Beratungsfirmen, die verstehen, worum es dabei mitgeht, extrem schwierig mit sein, weil es jede Menge Fallstricke wahrscheinlich auch mitgibt, wo man sehr schnell auch sehr viel Lehrgeld bezahlen könnte.
Leider ja.
Ja.
Leider ja, nach wie vor.
Ja. Das soll keine Abschreckung sein, aber mehr die Einladung, wenn ich das möchte. Ich kann es, aber ich muss es wirklich wollen und den Vorteil darin sehen.
Das stimmt.
Genau.
Und ich muss mir auch klar darüber sein, was ich tatsächlich will. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte eine Gewinnbeteiligung über Mitarbeitereigentum oder auch eine andere Form von Entscheidungsbeteiligung, die über die Aufsichtsrat hinausgeht. Also da gibt es die verschiedenen Fragen. Darüber muss man sich natürlich als erstes klar sein. Ne? Will ich Verantwortungseigentum? Oder will ich einfach nur auch die Mitarbeitenden am wirtschaftlichen Erfolg oder auch am Wertzuwachs beteiligen des Unternehmens? Das sind ja schon mal zwei verschiedene Fragestellungen. Darüber muss man sich wirklich sehr im Klaren sein.
Das ist absolut so. Und es ist nach wie vor eben eine sehr individuelle Lösung. Von daher verweise ich auch gerne Menschen, die es interessieren sollte, an euch, wenn die sich wirklich dafür interessieren, dass sie einfach mit euch in Kontakt mittreten und vielleicht ergibt sich da der eine oder andere Austausch. Martin, Ralf, danke für die erneut tiefen Einblicke. Das war jetzt Teil 2. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir mal noch einen Teil 3 andenken und auch noch näher in eure kollegialen Strukturen mitschauen werden. Das schauen wir dann mal zum späteren Zeitpunkt mit an. Von daher wirklich sehr interessant den Weg, den ihr mitgeht. Und ich bin echt gespannt, wohin euch die Reise führt. Und drücke euch jetzt erstmal die Daumen, dass das auch dann technisch alles sauber über die Bühne mitgeht, was das Thema Verantwortungseigentum, Employer und mit angeht. Danke, ihr beiden.
Ja, vielen Dank, Ralf. Sehr gerne.
Vielen Dank, Ralf.
Tschüss.
Ciao.
Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Zukunftspionieren. Wenn auch du mit deiner Geschichte inspirieren möchtest oder jemanden kennst, den wir kennenlernen sollten, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns auf deine Nachricht.